Eins der unschlagbaren Partylieder. Ich schrieb es auf dem legendären Eichenküchentisch, den heute längst die Ratten auf der Müllkippe zernagt haben. Und wo ich schon Ratten mit ins Spiel bringe. Dirk hatte den Torfeintüterjob geschmissen. Die Firma stand kurz vor der Pleite, einiges anderes griff auch noch. Für das Dirkle, den Kult, Hibbel Philipp Superstar, brach die Zeit der Besinnung ein. Doch von der konnte er aber nicht satt werden.
Ich hab einfach schon zu viel Scheiße gesehen hier. Das kotzt mich alle so dermaßen an, das glaubt keiner.
Doch, Kult, ich tu's.
Du? Mit deinem scheiß geregelten Einkommen? Was willst du mir da erzählen?
Na, ich racker mich ab in meinem Krankenhaus. Zurzeit bin ich im aseptischen OP, Neurochirurgie. Löcher in den Kopf gebohrt und dann vertikal wie horizontal die Laubsäge angesetzt. Hierin heute festklemmen und raus mit dem Tumor oder dem Erguss.
Torf in große und kleine Tüten füllen war nicht so berauschend.
Das hat doch was, Charakter.
12 Mark die Stunde.
Krieg ich nicht mal, stell dich nicht so an.
Ich bin zu was Höherem berufen, nicht zum Torf eintüten.
Hast du noch Kredit bei Heidi?
Glaub nicht, ach Geld. Was ist Geld? Papier und Metall und Plastik. Ich will ein Mega-Leben ohne Geld. Will auch keinen scheiß Besitz oder so. Ich mein, wofür braucht ein Mensch all diesen Kram? Willst du meine Teekanne? Ich schenk sie dir. Ich werde bald Nomade sein und davonreiten auf meinem Hanomag.
Erst einmal wurde er Knecht in einem Futtermittelzulieferungsjob. Irgendein Familiendaddy fuhr den Laster und Dirk musste Kunstdünger und Trockenfutter beim Kunden abladen. Das waren alles Bauern. Und die hatten natürlich viele Ratten bei sich wohnen, fette Ratten. Eines von den Viechern brachte dann Dirkle mit in die Wohnung. Es war schon tot, erlegt von einer Luftgewehrpatrone. Da kennt das Landvolk ja nichts. Schon 5-Jährige betreiben das als Sport. All die merkwürdigen Gestalten auf den Bauernhöfen im Emsland zeugen nicht nur von der Inzucht, die sich zwangsläufig breitmachte, sondern auch von Luftgewehrsteckschüssen. Meist wieder ein Auge ausgeballert oder ein Ohr durchschossen. Dirk nahm die Ratte, köpfte sie, warf den verfaulten Fellkopf in unseren besten Kartoffeltopf, sollte das Fell verköcheln und der wunderschöne anatomische Schädel sich zu Ohrschmuck verarbeiten lassen. Er drehte den E-Herd auf Stufe 3 und entfernte sich zu einem Einkauf. Als ich die Tür unten zur Wohnung aufschloss, hörte ich einen Schrei. Heidi stand in der Küche und bewegte sich nicht. Wahrscheinlich dachte unsere kleine Punkerin, Dirk hätte soeben ihre beiden Wüstenrennmäuse geschlachtet. Denn mitten auf dem Küchentisch, auf einem Frühstücksbrettchen, thronte der restliche Korpus der Ratte. Auf dem Herd glühte eine Platte und darauf stand der Kartoffeltopf, mittlerweile ohne Wasser. Das hatte sich stinkend und erbarmungslos im ganzen Haus verflüchtigt. Ich schmiss die Ratte aus dem Fenster, stellte alles Rattenkontaminierte in Dirks Zimmer und lüftete so gut es ging. Man konnte ihm nie böse sein. Er hatte immer dieses schelmische Lachen im Gesicht, regte man sich über etwas auf, was für ihn keiner Rede wert war. Ich erklärte es ihm. Nimm H2O2, mein Gott, und mach das in deinem Zimmer. Soweit zu Dirks Jobs. Einer folgte dem anderen. Dann wieder die Besinnung. Und in einer dieser lustigen Phasen voller Weltschmerz und Melancholie mauserte er sich dann zum Künstler. Zunächst besorgte er sich Illustrierte, Zeitungen, schwarze Pappe, Pritt und Bilderrahmen. Unschlagbare Collagen entstanden. In der ganzen Wohnung nur Zeitungsschnipsel, Pritt überall. Es gab sogar eine Ausstellung im Flur bei uns. Dann die Sache mit dem Speckstein. Dirk verbrachte pro Tag etwa 10 Stunden in der Küche, um auf kleinen Specksteinen herumzuhauen. Mit viel Fantasie konnte man was erkennen. Die Wohnung staubte entsetzlich, nur ein einziges Hämmern die ganze Zeit, er machte sogar auf dem Klo weiter. Damit hatte er keine Probleme. Duschte man zum Beispiel gerade, konnte es passieren, dass Dirk sich zu einem Schiss hinsetzte, während man fassungslos hinterm Vorhang stand.
Dirk! Jetzt störe mal nicht den Künstler bei der Arbeit.
Meine Zimmertür konnte man nicht abschließen. Bei einem der typischen Dirk- und Heidi-Gefechte war einer der beiden gegen die Tür geknallt. Dabei war der Schlüssel in 2 bis 3 Teile gebrochen. Ungestörtes Ficken war eh kaum möglich, was ich schön eindrucksvoll beschrieben habe. Als Dirk und Heidi für ein paar Wochen im Sommer nach Frankreich verschwunden waren, hatte ich sturmfrei. Es gab zwar dauernd Stress mit June, die sich nicht binden wollte, aha, aber ficken! So ernst nahm ich die Sache aber nicht. Bloß, als sie mir einmal sagte...
Hey, ich liebe dich, kapierst du das? Das sag ich sonst nie.
Da ließ ich das Blut ausnahmsweise im Kopf statt im Schwanz und konnte nicht, Pech eben. Und die Wohnung war ja auch noch Anlaufstelle für Kollegen und Freunde und was es da sonst noch gab. Ständig lief einer in mein Zimmer, ohne anzuklopfen. Wenn Dirk hereinplatzte, fing er immer irgendwas an zu suchen oder seine Paranoia kam durch.
Kommt da ein Auto?
Er wollte Plattenhüllen von mir, Kleingeld, Tabak, eine Schere oder den einzigen Schraubenzieher in der ganzen Wohnung.
Sex. Ja, Sex. Der sollte doch für alle zugänglich sein.
Du kannst ja Eintritt zahlen, Dirk.
Nö.
Wie lange bleibst du mir böse, wenn ich dir das nächste Mal meinen linken Springerstiefel an die Birne werfe?
Och.
Und danach den rechten.
Pff.
Der Schraubenzieher ist nicht hier, der ist bei dir.
Ich wollte eigentlich mal wieder einen Joint probieren.
Du kiffst doch gar nicht mehr.
Stimmt, aber dafür trinke ich ja auch nichts. Nur einen Joint so ab und an. Ich meine, die Welt ist so grausam und schlecht.
Ich baue dir den Joint, setz dich. Danach konnte er die ganze Nacht nicht pennen, lief durch die Zimmer und schwitzte Blut und Wasser. Es war sein vorläufig letzter Joint. Wir waren mit unserer Wohnung die Zecke im Staat, die Konterrevolution gegen den Mief der 68er, die Hochburg gegen Spießigkeit und Daimler-Benz. Über meiner Matratze hing ein bombastisches Daimler-Benz-Sterne-Mobile. Doch nicht nur das. In nächtlichen Sitzungen wurden böse Pläne ausgeheckt, schlimme Lieder gesungen, wie etwa dieses hier. Zwischen Helm und Nasenbein passt immer noch ein Pflasterstein. Sand ins Getriebe, Zucker in den Tank. Auf mit den Steinen gegen die Deutsche Bank. Als Herrhausen draufging, feierten wir ein lustiges Gartenfest mit Sojawürstchen und Schinkenspeck, Bier und Whisky. Dinge passierten, die einige Tage später in der Zeitung auftauchten. Plötzlich gab es keine Faschos mehr in der Stadt. Sie flüchteten schon beim Anblick von zum Beispiel Karsten, ein kleiner Hämpfling mit Brille und Pickeln, ins nächste Polizeirevier. Und die Bullen wunderten sich. Sie wunderten sich so lange, bis einer ihrer Einsatzwagen da niederlag. Doch damit hatten wir nichts zu tun, ehrlich. Es hatte nur so ausgesehen, doch es reichte für einen Prozess, der 2 Jahre später im Landgericht Osnabrück ausgetragen wurde. Ein feuchtfröhliches Wiedersehen mit Heidi und Mineralwasser Dirk. Hinterher machte sich große Verwunderung über die Freisprüche breit. Einige andere Konflikte mit dem Gesetz waren nicht ganz so bedeutend. Von Zeit zu Zeit kam der Gerichtsvollzieher, immer für Dirk. Ich flüchtete dann so schnell es ging aus dem Haus, wenn der Stadtwagen anrollte. Hätte der gute alte Dirk mich drinnen gesehen, ich hätte ihm Kredit geben müssen, ich mit meinem geregelten Einkommen. Aber Heidi war ja auch noch da. An einem Dienstag wollte der Gerichtssaal jedoch tatsächlich 20 Märker vom Dirkle, weil der angeblich vor 3 Jahren mal bei Rot über eine Ampel gestiefelt war. Das summierte sich mit den Jahren, die schonungslos durchs Land pfiffen. Von staatlichen 5 Märkern anfangs auf 20, naja. Ich musste 2-mal zum KAD. Einmal wegen so einer beschissenen Körperverletzungsgeschichte. Ein Fascho war auf mich zugerannt, um mir wohl Saures zu geben. Ich dachte an meine bevorstehende Gehirnerschütterung und pumpte ihm gleich eine ganze Dose CS zwischen die Augen. Tja, und dann auch wegen einer Krankenhausgeschichte. Auch mit so einem Arschkartenfascho. Er zog sie, nachdem er ins Röntgen geschoben wurde. Dort wartete ein verkaterter Krankenpflegeschüler namens Dango auf ihn. Ich schaffte es immer mit Freisprüchen daraus zu kommen. Guter Anwalt, nette Zeugen, bisschen rausgeputzt vom Richter erschienen, klasse eigenes Plädoyer, für viel Presse gesorgt, einfach das Abenteuer durchgestanden. Ach nee, scheiße, so einfach. So einfach war es dann aber doch nicht. Schließlich hat es wohl eine Menge Ärger wegen der bullentechnischen Ermittlungsarbeit gegeben. Sie waren überall. Sie hingen wie die Schmeißfliegen schwer in der Luft und ihr Pferdegestank verbreitete sich schnell. Hausdurchsuchungen, Auftauchen bei der Arbeitsstelle, Vorladungen, die wir im Klo aufhängten. Hirnausquetschungen bei ein paar Sabbelköppen, die gibt's überall und immer. Tja, und dann war da auch noch der gute Kämpfer Dietmar. Ein omnipotenter Wagemut. Wenn was lief im Zeckenverein, hatte er die Vorschläge, die besten Connections und das schnellste Motorbike. Nur, als dann was lief, war er nirgends mehr zu finden. Wir tauften ihn Kaltfuß. Häuptling Kaltfuß. Studiert jetzt Geschichte in Braunschweig. Ich nehme mal an, mit warmen statt mit kalten Füßen. Dietmar war sehr von Heidi angetan und umgekehrt war es nicht anders. Dirks Eifersucht erreichte die Schmerzgrenze. Da taten sich Dirk und ich immer extrem schwer mit der Eifersucht und auch sonst waren wir verdammt gleich. Nur in einem einzigen Punkt grüßte der Unterschied. Im Verhältnis zum Waschlappen. Er hatte keinen.